Die Schreibenden von Anja Görz.
Heute bei uns zu Gast die einzige, die echte und die wirkliche Erfinderin der Krimödie. Die Süddeutsche Zeitung sagt, sie ist die Queen der Krimi-Comedians. Und der Fokus hat sie als Lady Kracher unter den Krimi-Autoren bezeichnet. Die hätten es natürlich noch besser gemacht, hätten sie Autorinnen geschrieben. Aber so schließt es ja alle ein. Die Krimi-Kruse ist zu Gast, Tatjana Kruse. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Es geht los wie immer in diesem Podcast mit dem Lebenslauf. Geboren am 20. Februar 1960 in Kirchheim unter Teck in Baden-Württemberg. Das liegt etwa 25 Kilometer südöstlich und ich sehe schon das Kopfschütteln. Also es stimmt nicht ganz.
Ja, es ist faktisch richtig, aber ich bin im Zug zur Welt gekommen. Aus meiner Mutter rausgeploppt und damals, Mitte des vorigen Jahrhunderts, war es eben so, dann wird der nächste Haltebahnhof als Geburtsort vermerkt. Aber Kirchheim-Teck ist mir fremd. Ich war da halt nur mal kurz zu Gast.
Und deine Mutter war schon so schwanger, ist dann trotzdem noch Zug gefahren?
Ja, man glaubt es kaum. Sie war sogar schon drüber über dem eigentlichen Termin. Und sie ist aus der Heimat meines Vaters, der Schweiz. Dann vor lauter Panik, Baby will nicht raus, wollte sie zu ihrer Mutter fahren, meiner Großmutter, nach Norddeutschland. Obwohl sie schon längst drüber war über dem Termin. Also, dass ich da rausgeploppt bin, ist eigentlich kein Wunder.
Oder möglicherweise wäre dann fast noch eine Schleswig-Holsteinerin aus ihr geworden.
Ja, wenn ich noch ein bisschen gewartet hätte. Aber ich wollte dann raus.
Ungeduldig.
Und bis heute fahre ich gerne Zug.
Und inzwischen lebst du in Schwäbisch Hall, da bist du auch aufgewachsen und Schwäbisch Hall ist deine Heimat, wenn du nicht unterwegs bist. Du bist sehr, sehr viel unterwegs, aber Schwäbisch Hall kennen wir ja die meisten natürlich nur aus den Werbeanzeigen für die Versicherung. Aber erzähl doch mal, wie schön deine Stadt ist.
Traumhaft. Also zur Bausparkasse Schwäbisch Hall gibt es eine Stadt, die war vorher schon da. Die wurde auch im Krieg nicht zerstört, die bietet was fürs Auge und ist kulturell unglaublich reich an Möglichkeiten, weil wir viele Sponsoren haben, viele großzügige Menschen wie Reinhold Wirth zum Beispiel, der Schraubenmilliardär, der hat die Kunsthalle in Hall. Also ich lebe da gerne, nur halt zu wenig.
Und ihr seid Haller, sagst du?
Wir sind Haller, wir sind nicht Schwäbisch Haller. Wir wurden gewaltsam annektiert. Ich meine, es war 1802, da kamen die Württemberger. Aber wir sind keine Schwaben, auch wenn es Schwäbisch Hall heißt. Wir sind nur Haller und wir sind wie das Dorf bei Asterix und Obelix.
Und spricht man dann auch kein Schwäbisch?
Nee, Hohenlohisch.
Und das ist sehr unterschiedlich?
Das ist total unterschiedlich.
Gut, später vielleicht noch eine Kostprobe. Wir bleiben noch mal kurz bei deinem Beruf, denn du hast lange als Literaturübersetzerin gearbeitet. Jeffrey Archer hast du übersetzt, Sadie Matthews, Shirley MacLaine. Und ab 96 hast du angefangen, Krimis zu schreiben. Erst Kurzkrimis, die dann auch schon Preise bekamen. Und Kriminalromane dann auch ab 2000. Warum denn Krimi als Genre?
Für mich gab es nie was anderes. Ich habe als Kind schon immer Agatha Christie gelesen. Damals war das so, bei uns in Schwäbisch Hall in der Stadtbücherei gehörte Agatha Christie zur Erwachsenenliteratur. Mhm. Dann habe ich mich immer da reingeschlichen, als Neunjährige schon, und bin dreimal erwischt worden und habe Hausverbot bekommen. aber das war immer meins, Krimi, weil das ist sehr, so befriedigend. Das erst kommt durch das Verbrechen Unordnung ins Universum und dann wird das aufgelöst und alles ist wieder gut. Es ist wieder Ordnung hergestellt.
Ja, also. Aber Übersetzerin nach wie vor?
Nee, man ist normalerweise die deutsche Stimme eines Autors oder einer Autorin, bis einer von beiden stirbt. So gesehen habe ich noch ein paar, die ich mitschleppe, aber ich übersetze nicht neu, ich schreibe jetzt nur noch.
Und sind ja deine Krimis auch in unterschiedliche Sprachen zurückübersetzt worden. Bulgarisch habe ich gefunden, Koreanisch, Englisch. Wuchtbrummenalarm ist auch auf Russisch erschienen. Wissen die Russen, was eine Wuchtbrumme ist?
Ja, genau. Meine Romane wurden eben schon in viele Sprachen übersetzt, aber noch nie ins Englische. Und das Russische, da muss man die Ausgabe sich mal vornehmen. Das sind nur Fußnoten. Kyrillische Buchstaben sind für mich, kann ich nicht verstehen, aber die Fußnoten sehe ich doch. Und ich frage mich, was erklärt denn der Übersetzer da gerade, was so fremd ist, dass die Russen das nicht verstehen können?
Liebe russische Zuhörerinnen und Zuhörer, sollten Sie die russische Ausgabe von Wuchtbrummenalarm zu Hause haben, rufen Sie Tatjana Kruse an und erzählen Sie ihr, was in den Fußnoten steht. Aber du hast ja selber, Wuchtbrummenalarm ist nur ein Titel, aber Grabt Opa aus, Der Gärtner war es nicht, Stick oder stirb. Musst du lange überlegen, bis du so einen Titel weißt?
Ja, soll ich mal alle, die zuhören, desillusionieren.
Bitte.
Die Titel werden ja normalerweise nicht vom Autor erfunden. Man macht Arbeitsvorschläge für den Verlag, aber die letztendliche Entscheidung über den Titel liegt beim Verlag. Also ganz viele meiner Titel stammen nicht von mir. Der erste Seiferheld-Band zum Beispiel, Kreuzstich, Bienenstich, Herzstich. Wer merkt sich sowas? Ich finde das mühsam, aber ist gut. Und der Titel Grabt Opa aus, der ist jetzt zufällig von mir.
Gut, wir kommen noch zu den Seifer-Hells und zu den K&K-Schwestern, aber bleiben erst noch ein bisschen bei dir. Auf der Internetseite schreibst du, unveränderliches Kennzeichen, immer ganz in schwarz gekleidet. Ja. Nun weiß ich, dass du wahnsinnig viel unterwegs bist. Also eigentlich hat das doch praktische Gründe, oder?
Wenig weil Gepäck, immer weil immer alles zusammenpasst. Schwarz ist. Ja, das ist mit ein Grund. Und das glauben auch viele nicht. Also drunter, drüber, jederzeit, überall, nur schwarz. Das ist halt meine Farbe, weil wer schwarz trägt, führt ein buntes Leben.
Ah, wir haben schon darüber gesprochen, dass du viel unterwegs bist. Hast du mal ausgerechnet, wie viele Tage du zu Hause und wie viel du unterwegs bist?
Letztes Jahr waren es 202 Nächte.
Unterwegs?
Unterwegs.
Also das nächste Buch ist ein Reiseratgeber, wie sie schnell und bestens Koffer packen und bei der Bahn nicht so lange in Verspätungen unterwegs sind.
Ja, nee, sollte ich mal vielleicht. Ich denke ja, viele Kollegen sagen ja, sie können im Zug schreiben. Kann ich nicht.
Das wäre jetzt immer, meine nächste Frage
ja,
gewesen.
Ja, nee, null. Kann ich null, weil ich immer denke, da kommt einer vorbei und schüttet mir seinen Kaffee in den Laptop und dann gucke ich aus dem Fenster und finde alles so spannend, was da so vorbei ist. Und die, ich kenne ja die Strecken mittlerweile. Es gibt wenig Neues für mich, aber dann will ich gucken, ist die Kuh noch da, die letztes Mal da lag. Also im Zug bin ich völlig, das ist wie meditieren. Das
und nimmst du denn Geschichten und Figuren mit aus dem Zug?
Ganz selten. Ich habe interessante Begegnungen im Zug gehabt, aber dass die mich inspirieren, eher nicht.
Und im Hotel kannst du aber schreiben, weil wenn du 200 Tage unterwegs bist, würde ja sonst nichts rauskommen am Ende.
Eben, ich kann nicht nur, ich muss auch und mache ich auch gerne.
Und gibt es so Rituale, also wenn du dann im Zimmer schreibst, und hat ja nicht jedes Zimmer einen Schreibtisch, also ich nehme an, du wirst erstmal, bevor du dann anreist, Bescheid geben, ich brauche einen Tisch, einen Schreibtisch. Hat dieser Schreibtisch dann besondere Dinge, die du erstmal ausbereitest, bevor du anfängst?
Nee, ich brauche Kaffee, also es muss ein Wasserkocher im Zimmer sein, dann bin ich glücklich, mehr brauche ich nicht.
Und du bist Frühaufsteherin, also du fängst dann sehr früh an zu schreiben.
Ja, jein. Unterwegs hat man ja so einen eigenen Reiserhythmus, aber kurz vor Abgabe gehe ich immer in Schreibklausur. Und das stimmt, da bin ich ein Frühaufsteher, ich falle um 5 aus dem Bett, dann brauche ich 2 Kannen Kaffee, das ist nicht überspitzt formuliert, ich brauche 2 Kannen Kaffee und dann schreibe ich aber auch wie so ein das Duracell-Häschen, das bin dann ich. Und schreibe und schreibe und schreibe, lege mich mittags nochmal hin, lese abends Korrektur und bin dann natürlich, weil ich 8 Stunden Schlaf brauche, auch relativ früh wieder im Bett. Mhm. Das ist eine Zeit, normalerweise 2-3 Wochen, da sehe ich niemand, da fahre ich irgendwo hin, wo ich auch keinen kenne, weil ich kann ja nicht Nein sagen, wenn man mich anruft und sagt, ach komm, lass uns ein Bier trinken. Ja. Also muss ich irgendwo hin, wo ich keinen kenne und schreibe dann am Stück wirklich durch. Meistens auch ungewaschen und im Pyjama.
Brauchst du Deadlines, um dann den Druck brauchst du, wird schon der Kopf,
ohne
wird schon genickt.
Ohne Druck könnte ich überhaupt nichts machen, da würde ich nur da liegen und Netflix-Serien schauen, ich kenne mich doch. Nee, ich brauche das wirklich.
Du hast gerade gesagt, das war ein Abenteuer in der Bibliothek in der Erwachsenenabteilung, das haben schon einige Leute hier im Podcast gesagt, wie toll das war, wenn man dann plötzlich aus dieser Kinder- und Jugendbuchabteilung, ich erinnere mich auch noch, dass man dann plötzlich in den hinteren Bereich durfte und hatte plötzlich viel, viel mehr Auswahl als vorher.
Genau.
Wie wichtig war denn Lesen in deiner Kindheit und Jugend?
Sehr wichtig. Ich behaupte mal kühn, so prickelnd war meine Jugend nicht und Bücher haben mir ehrlich geholfen, das einigermaßen normal durchzustehen. Und ja, vielleicht schreibe ich deswegen heute auch Literatur, die gern mal mit dem Begriff Eskapismus belegt wird. Ich glaube aber nicht, dass man vor dem Leben flüchtet, sondern man nimmt da, man reist wohin, wo man was mitnimmt, was einem im Leben hilft.
Und gab es bei euch zu Hause viel Bücher? Hattest du Freunde, die viel gelesen haben? Also woher kam Inspiration für neue Bücher? Hast du einfach genommen, was irgendwo zur Verfügung stand? Wo kam der Lesestoff her?
Wenn ich das jetzt noch wüsste. Ich habe keine Ahnung. Also meine Mutter hat eher nicht gelesen. Mein Vater ist früh gestorben und sie musste sehen, dass Brot auf den Tisch kommt und die Miete bezahlt werden kann. Also sie hat nicht so viel gelesen. Ich weiß nicht, wer mich inspiriert hat, jetzt wo du fragst.
Und das Englische muss ja irgendwann in deinem Leben auch eine Rolle gespielt haben. Hast du früher auch englischsprachige Bücher gelesen? Oder ist das spät gekommen
mit dem Gegenteil. Englisch? Im Gegenteil. Meine allererste Englischlehrerin am Gymnasium hat meine Mutter wohl mal einbestellt. Meine Mutter hat mir das hinterher erzählt und hat zu meiner Mutter gesagt, also ihre Tochter, das wird nichts. Nehmen Sie die mal vom Gymnasium, die passt hier nicht her. Und mit Englisch, niemals kann die Frau Englisch lernen, also das Mädchen Englisch lernen. Und das war mir hinterher so ein innerer Fackelzug, dass das mein Beruf wurde, dass ich Übersetzerin wurde.
Hast du ihr das erste übersetzte Buch geschickt?
Wenn ich wüsste, wo sie heute lebt, würde ich das tun.
du hast ja auch Krimis übersetzt. Ist daraus dieser Wunsch entstanden, selber zu schreiben oder gab es den Wunsch schon vorher?
Beim Übersetzen habe ich oft gedacht, meine Güte, das könnte ich auch, womöglich besser, das stimmt schon. Aber zum selber schreiben bin ich gekommen durch eine Anzeige. Im Stadtmagazin in Stuttgart habe ich mal einen Satz nur, damals gab es noch Chiffre-Anzeigen. Frau sucht jemand zum Finnisch lernen und Krimi schreiben. Chiffre-Nummer. Und ich habe ihr geschrieben, Finnisch ist jetzt nicht so meins, aber Krimi schreiben würde ich gerne mal probieren.
Ja.
Dann war ich ihre einzige Zuschrift und wir haben angefangen zu schreiben. Ende der 90er Jahre war das und wir haben witzigerweise uns immer ein Wort gegeben, zu dem wir ein Kurzkrimi schreiben sollten, zum Beispiel Gummibaum.
Mhm.
Und wir hatten 7 Tage Zeit. Und das war für mich die beste Schule überhaupt. Ich habe 3 Jahre lang jede Woche einen Kurzkrimi produziert.
Wow.
Die natürlich scheiße waren am Anfang. Aber hey, das Schreiben ist ja, ja, man muss es einfach tun.
Aber du hast ja dann sehr früh auch für Kurzkrimis schon Preise gewonnen.
Ja, das
muss
auch
eine Bestätigung gewesen sein.
Für oder? Meinen allerersten Kurzkrimi habe ich den Marlowe der Raymond Chandler Gesellschaft bekommen. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, ich kann's.
Ja.
Und hatte Blut geleckt. Nie wieder einen Preis bekommen. Also nichts, ja, was wirklich zählt. Aber das hat mich sehr beglückt.
Nun ist ja auch Krimi ein weites Feld. Also du hattest viele Möglichkeiten. Du hättest dich auf Psychothriller festlegen können. Du hättest Familiengeschichten machen können. Du hättest sagen können, ich mache historische Dinge. Du hast aber das Komische entdeckt für dich. Das kommt ja vor in deinen aktuellen Krimis, auf jeden Fall auch mit dem, bei dem, der gerade neu erschienen ist. Ist das beim Schreiben entstanden oder war das der Plan?
Schön, dass du denkst, ich wäre jemand, der Pläne macht.
Ja, oder?
Nee. Das war von Anfang an, kam das so aus mir raus. Das ist keine bewusste Entscheidung. Mittlerweile sehr wohl. Also es wird ja immer mal wieder der Wunsch vom Verlagsseiten, also verschiedene Verlage, der Wunsch an mich herangetreten, ob ich nicht mal was anderes schreiben möchte. Aber das will ich jetzt auch nicht mehr. Es ist mir wichtig.
Aber es ist ja auch nicht so einfach. Man kann ja sagen, man will komisch schreiben. Mhm. Und Humor ist so eine wahnsinnig schwierige Geschichte. Der eine findet Dinge zum Totlachen, bei denen der andere nicht mal einen Mundwinkel hebt. Also schreibst du Sachen und überarbeitest sie dann und dann werden sie lustig oder passiert das alles schon bei der Entwicklung der Ideen?
Nee, ich bin ja grottenfaul und es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, 10 Monate liege ich einfach nur so rum und denke auch schon mal über das Buch nach, habe einen inneren Film und den muss ich dann in der verbleibenden Restzeit, ich schreibe ja jedes Jahr ein Buch, muss ich das einfach aufschreiben, was ich innerlich gesehen habe. Und weil ich dann so wenig Zeit habe, ist auch keine Zeit zum Überarbeiten. Das kommt genau so aus mir raus. Natürlich gehe ich nochmal drüber und gucke, hier ist er mit einem grünen Hemd in die Küche gekommen und mit dem blauen geht er raus. Also solche Sachen. Aber der eigentliche Plot und die Figuren, die sind da.
Die Figuren sind ja ganz, ganz entscheidend. Also die, finde ich, tragen schon dazu bei, dass die Geschichten lustig werden, weil das eben so besondere Figuren sind. Da fangen wir mal mit dem Sigi an. Sigi Seifeheld, der ist irgendwann ja aufgetaucht bei dir. Das ist nicht ein strahlend jugendlicher James Bond, wie man ihn sich vielleicht für einen Krimi vorstellen würde, sondern es ist einer, der irgendwie, ich glaube, beim ersten Mal kurz vor der Rente stand oder gerade in Rente war. Der trinkt keine Cocktails, sondern ist eher die gemütliche Variante und erstickt. Das ist ja, auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Gab es eine reale Figur dafür oder ist das?
Jetzt müssen alle weghören, die leicht zu desillusionieren sind. Ich bin ja Berufsschriftstellerin. Ich mache sonst nichts. Ich lebe vom Schreiben. Das heißt, ich bin eigentlich Auftragskillerin. Das heißt, im Umkehrschluss aber auch der Verlag darf sich von mir was wünschen. Der gibt mir ja vorher Geld. Ich schreibe nicht irgendwas und gucke, ob ich einen Verlag finde, sondern der Verlag tritt an mich heran. Und die Geburt von Siegfried Seifeheld war ein Wunsch des Verlages. Der Verleger hat damals zu mir gesagt, O-Ton, wir haben eine Umfrage gemacht. Immer mehr Menschen werden ja alt. Immer mehr alte Menschen lesen.
Können noch lesen.
Du bist doch jetzt auch alt, schreib mal für die. Ich sollte, das war Verlagswunsch, einen älteren Helden erfinden, der in einer deutschen Kleinstadt ermittelt, die aber jeder kennt und der ein ungewöhnliches Hobby hat. Ich weiß nicht, warum das mit dem Hobby kam. Vielleicht hat das die Umfragegesellschaft auch herausgefunden. Und dann habe ich mir überlegt, was machen Männer eher nicht? Also viele stricken, aber sticken macht eigentlich so gut wie niemand. Und so war Siegfried Seifeheld geboren.
Ja, der macht ja noch viele andere Dinge. Also wir wollen gar nicht ins Detail gehen, also halbnackt im Wald tanzen und so Geschichten.
Trommeln.
Da recherchierst du solche Dinge, blätterst du nach wie vor Anzeigen durch, um auf Ideen zu kommen. Also auch wenn der Verlag Wünsche hat, wird dir ja nicht detailliert gesagt, wir wollen irgendwie gerne, dass er im Wald trommelt oder dass er eine besondere Beziehung zu anderen außergewöhnlichen Menschen aufbaut, das musst du ja irgendwo einsammeln.
Ja, solche schrägen Ideen, das ist ja, ich sage ja immer, meine Bücher sind sämtlich selbst recherchiert. Es gibt in Schwäbisch Hall eine Männergruppe, die bei Vollmond auf unseren Hausberg geht und da oben ohne trommelt. Also den wilden Kerl in sich raustrommeln quasi. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das musst du verwenden. Das darf nicht einfach so.
Mehr und mehr verstehe ich, warum Schwäbisch Hall die Stadt von Sigi ist. Das klingt ja auch erstmal nicht nach Rambazamba. Also auch wenn man sich über die Stadt informiert, das ist ja nun nichts, wo man sagen würde, da stellt man sich jetzt zum einen die schlimmsten Verbrechen vor und zum anderen nackt trommelnde oder halbnackt trommelnde Männer. Aber irgendwas muss ja an dieser Stadt auch besonders sein.
Na, absolut. Und schon Miss Marple wusste ja, dass gerade in kleinen Orten besonders viel unter der Oberfläche gärt. Nee, in Hall kann man gut leben. Es ist relativ verbrechensarm. Wir haben unsere Morde, aber wenig. Es gibt viel Kultur, habe ich schon gesagt. Unsere Unicorns, unsere Footballer sind, glaube ich, deutscher Meister im Moment oder gewesen und demnächst wieder. Also Hall bietet unglaublich viel, das denkt man gar nicht. Da ist auch die größte Konzentration an Weltmarktführern in Deutschland.
Aber es ist nicht so, dass du jetzt eine touristische Welle ausgelöst hast durch die Sigi-Romane, oder?
Naja, die Innenstadt von Schwäbisch Hall ist klein. Ich laufe im Sommer schon mal durch die Stadt und plötzlich spricht mich jemand an und sagt, Sie sind doch die Frau Kruse. und kann mir dann genau erklären, er war eben an dem und dem Tatort und natürlich ist er am Wohnhaus von Siegfried Seiferheld vorbeigelaufen. Also ich finde schon, dass man Schwäbisch Hall
mal... Musst du doch mal so Touren anbieten, ja. Vielleicht in Schwäbisch Hall.
Eben.
Oder? Auf dem ersten Sigi-Band, ich weiß, das ist so eine Geschichte, die hast du mir schon erzählt, deshalb möchte ich so gern, dass du sie jetzt hier nochmal erzählst, war ein Gartenzwerg zu sehen. Und das war für dich schwierig, weil das ist so eine Geschichte, da kann man auch nochmal allen, die mit Verlagen nichts zu tun haben, erklären, wie Verlage arbeiten, das hast du gerade schon mal ein bisschen angedeutet, was die Titel angeht, aber auch was die Cover angeht. Es ist ja nicht so, dass der Autor gefragt wird, wie hättest du denn gern dein Cover, sondern es gibt Vorschläge, die werden dann getestet vor irgendwelchen Leuten, dann gibt es eine kleinere Auswahl und irgendwann kriegt man eine Mail, da ist ein Bild drin und da heißt es, so sieht übrigens dein Cover aus. Und so war das bei dem Cover für den ersten Sigi-Band auch?
Ganz genau. Und bei kleinen Verlagen kann man mitreden. Dann setzt man sich mit dem Verleger bei einem Bier zusammen und sagt, Mensch, also Gartenzwerge. Mir persönlich gefallen Gartenzwerge jetzt nicht so. Ich kann jeden verstehen, der sagt, hoch, in meinem Garten finde ich das hübsch. Aber ich dachte, dass der Einband eines Buches muss doch was mit dem Inhalt zu tun haben. Und in meinem Buch kommen keine Gartenzwerge vor. Es geht auch nicht um Gärten. Warum ist da ein Gartenzwerg auf dem Cover? Ich war richtig, richtig unglücklich. Und habe beim zweiten Band dazugelernt und habe vorher gefragt, wie wird der Einband aussehen? Dann hatte sich der Zwerg vermehrt. Da waren plötzlich drei Zwerge auf dem Cover. Dann habe ich einen Zwerg reingeschrieben, weil ich wirklich finde, der Inhalt eines Buches muss was mit dem Einband zu tun haben. Und beim dritten Band kommt plötzlich ein Cover ohne Zwerg. Und da habe ich mich auf die Hinterbeine gestellt und habe gesagt, nee Leute, jetzt muss der Zwerg, muss das Erkennungszeichen sein. Wo ein Zwerg drauf ist, ist Seiferheld drin. Und das haben die dann auch gemacht.
Nun weiß ich, dass du nicht nur Bücher schreibst und Romane, sondern auch Theaterstücke zum Beispiel. Was ist der Unterschied, einen Roman zu schreiben und ein Theaterstück? Also was ist so das grundlegend andere?
Mehr Dialoge. Nee, ich gehe einfach gern ins Theater. Ich kenne viele Schauspieler und dachte, ich probiere das mal für mich und habe ein Stück geschrieben, speziell für eine Einrichtung in Schwäbisch Hall, die sich um behinderte Menschen kümmert, vor allem behinderte junge Menschen. Ich wusste ganz genau, das sind 16 junge Leute, für die muss ich was auf den Leib schreiben. Und dann gab es eine Leiche in der Bibliothek von einem englischen Lord, wunderbar. Es gab einen Jungen, der konnte nicht reden, der durfte dann die Leiche spielen. Und als dieses Stück aufgeführt wurde, war ich so hin und weg. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das weitermache, aber dann habe ich gewusst, ich will das weitermachen. Ich habe für mich selber noch Der Bube Spitzle Mörder, ein weiteres Theaterstück geschrieben, das jetzt fertig wurde. Und ich habe mit den 8 Halbpension mit Leiche geschrieben. Wir sind ja 8 Krimi-Autorinnen, Autoren, die sich alle paar Jahre mal treffen, um in acht Tagen ein Buch oder ein Theaterstück zu schreiben. Und das gelingt uns jedes Mal. Ich bin eigentlich fassungslos.
Ja, das ist, wie muss man beschaffen sein, damit man mit 7 anderen eine Geschichte innerhalb von 8 Tagen zusammenkriegt, die dann auch noch funktioniert und stimmig ist und so, dass man sie anderen zugänglich machen kann?
Ja, wie muss man beschaffen sein? Ich weiß noch, beim allerersten Mal kannten einige von uns die anderen nur vom Sehen. Wir sind ja alle in unserem Berufsverband, dem Syndikat, organisiert und kennen uns ja weitläufig, weil man sich einmal im Jahr bei der Kriminale unserer Jahrestagung trifft. Aber richtig kennen, ich kannte nur Ralf Kramp sehr gut. Von ihm würde ich fast behaupten, er und seine Frau sind auch meine Freunde. Und ich habe ihm vertraut, es war ja auch seine Idee, dass die anderen schon irgendwie, das wird schon irgendwie gehen. Wir waren alle, oder wir sind auch heute noch, Autoren von humorvollen Kriminalromanen. und haben sehr, sehr viel Spaß beim Schreiben gehabt. Und ich glaube, das merkt man den Werken auch an. Und alle sind disziplinierte Profis.
Und muss man auch sehr uneitel sein, damit man nicht wütend wird, wenn dann einer von den anderen sagt, also der Satz, da geht jetzt echt überhaupt nicht?
Erstens würden wir das, glaube ich, nie so formulieren. Und zweitens uneitel. Nein, man muss einfach wirklich Profi sein. Man muss eine gesunde Distanz zum eigenen Text haben. Und man muss das mit Spaß tun.
Wie geht das in der Praxis mit 8 Leuten schreiben? Ihr setzt euch dann, wenn ihr zusammenkommt, am ersten Tag zusammen und sagt, das ist unser Titel, das ist unser Inhalt, darum soll es gehen, das sind die Figuren. Und dann kriegt jeder ein Stückchen, das er schreiben muss? Oder wie geht das?
In etwa. Also in den ersten 2-3 Tagen wird nur geplottet. Und da Hut ab, da sind die anderen, Sandra Lübkes zum Beispiel, Jürgen Kehrer, Carsten Sebastian Henn, das sind Wahnsinnsplotter vor dem Herrn. Ich schreibe ja gern auch einfach mal los. Und die sind aber wirklich minutiös. Und wenn du ganz genau weißt, was passieren soll in einem Kapitel, dann schreibst du das auch leichter runter. Also das ist schon wichtig, dass erst geplottet wird und die restlichen Tage nur geschrieben.
Und das ist ja ein Riesenunterschied. Sonst sitzt man immer allein und muss alles mit sich allein, aber man hat gar keine Instanz der Kontrolle, außer der eigenen sozusagen. Ist das der größte Unterschied oder gibt es noch andere Dinge, die dir besser gefallen in der Gruppe schreiben?
Naja, besser gefallen in der Gruppe schreiben, ich würde das nicht immer machen wollen, weil das ist natürlich tierisch anstrengend. Du musst immer auf den Punkt konzentriert sein, wenn die anderen dann abends vor allem ihre Texte vorlesen. Wir schreiben hauptsächlich vormittags und nachmittags und abends wird dann ausgetauscht. Das wäre mir zu anstrengend. Ich muss auch mal sagen können, wenn ich alleine schreibe, jetzt lege ich mich hin und halbe Stunde Powernapping.
Und in diesen Alleine-Schreibe-Dingern ist ja nicht nur der Siegel entstanden, sondern irgendwann sind die Schnüffelschwestern in dein Leben getreten. War das auch ein Auftrag oder war das was anderes?
Ich wollte gern mal über 2 Frauen schreiben, nachdem ich so lange einen Mann als Helden hatte. Und habe den Verlag gewechselt und hat sich das einfach angeboten, dass ich dann mit 9 Heldinnen antrete. Und ich bin sehr froh, dass mein neuer Verlag, Surkamp Insel, kann man ja sagen, gesagt hat, ja, mach du mal. Und habe großen Spaß mit den beiden alten Damen, weil die sind ja in meinem Alter und die altern mit mir und wir haben zusammen wilde Abenteuer.
Die sind sehr verschieden, Conny und Kriemhild, die Schwestern, gerade der neue Fall, manche mögen es tot, eine Geisterkomödie, ohne Geist, steht auch noch drunter erschienen. Kannst du erklären, wie so eine Geschichte entsteht von der ersten Idee bis zum fertigen Buch, weil du gesagt hast, Plotten ist nicht so deine Lieblingsdisziplin, also wenn du weißt, du hast diese beiden Schwestern, die gibt es ja nun schon und du hast die Charaktereigenschaften dieser Schwestern und dann kann man ruhig verraten, das steht ja auch auf dem Klappentext, es geht darum, dass eine der beiden Schwestern so tun muss, als sei sie tot, damit sie nicht umgebracht wird. Das sozusagen mal als Kern. Diese Idee ist ja wahrscheinlich Kern des Romans gewesen.
Soll ich ja sagen? Klingt das besser?
Kannst auch nein sagen und dann erklären, was die Idee ist.
Nein, also in Wahrheit ist es so, ich brauche erst einen Auftrag. Mhm. Also ich wusste, ich darf einen 3. Band für die Serie schreiben. Und das Erste, was dann bei mir immer da sein muss, ist entweder der Titel oder der erste Satz. Sonst kann ich nicht anfangen. Mhm. Und der Titel Manche mögen's tot war einfach da. Ich finde den bis heute noch herrlich. Ich freue mich auch, dass der auch genommen wurde. Und was ich immer schon mal schreiben wollte, war über einen geräumigen Sarg, in den 2 Leichen passen. Ich habe 2 Schwestern. Also es war nur eine Frage der Zeit, bis ich mal die beiden in einen Sarg lege. Und im Showdown passiert das dann eben auch. Das war großartig, das schreiben zu dürfen. Und es ist ja eine Geisterkrimödie, sage ich ja immer gern. Das Kind der Liebe aus Krimi und Komödie. Und ich versuche dann halt auch immer die Balance zu halten. Also ich denke, es ist schon spannend. Man könnte mitraten, wenn man will. Ich verteile hier und da mal so dezent kleine Hinweise. Aber man soll vor allem schmunzeln beim Lesen. Man soll das Buch hinterher aus der Hand legen und sagen, ach, das war jetzt nett.
Du hast dieses Buch Dan Brown gewidmet. Aus Gründen steht nur drunter. Willst du uns mehr über die Gründe verraten?
Ja, findest du das und legst einen Finger drauf. Ich mache sehr gerne Fortbildungskurse. Immer, generell auch bei der Kriminale, unserem Jahrestreffen, aber eben auch online, weil ich viel unterwegs bin, ist das für mich einfach praktisch. Und es gibt in Amerika einen Kursanbieter, der heißt Masterclass. Mhm. Der bietet auch explizit immer für Schreibende Kurse an von James Patterson, Neil Gaiman und eben auch Dan Brown. Und Dan Brown, den Kurs bei ihm habe ich genau zu der Zeit belegt, als ich Manche mögen's tot geschrieben habe. Ihm würden sich die Zehennägel kräuseln, wenn er das Buch liest, weil er ja ganz anders drauf ist. Aber ich habe wirklich viele Tipps mitnehmen können. Und das Schönste bei ihm ist ja, dass er das mit so viel Begeisterung macht, was man von seinen Büchern hält. Hey, sei es drum. Ich finde, er ist handwerklich sehr gut. Man liest das gerne in einem Rutsch durch. So möchte ich auch schreiben können. Aber die Begeisterung, die er in diesem Buch, in diesem Kurs rübergebracht hat, in diesem Masterclass-Kurs, ich bin immer da gesessen und das hat richtig Lust gemacht, auch zu schreiben.
Also Masterclass ist auch eine absolute Empfehlung. Man muss nur Englisch können, natürlich.
Ja, leider Gottes, man muss Englisch
können. Aber dafür, wo wir jetzt schon bei anderen Autoren sind, du weißt ja, in dieser Sendung muss jeder seine 3 Tipps des Tages mitbringen. Ich weiß, die können sich ändern über die Jahre, aber wenn ich dich jetzt heute frage, was sind deine 3 Top-Buchtipps? Welche sind das?
Hatte schon mal jemand gesagt, dass das Folter ist unter all den Büchern, die man liebt?
Das hat mir schon mal jemand gesagt.
Das sagen alle, ne? Ja, okay. Ich wollte es nur noch mal. Ich muss natürlich die Frauen nennen, deren Bücher mich am meisten nicht inspiriert haben, aber am meisten dazu eingeladen haben, in eine völlig fremde Welt einzutauchen. Das ist Dorothy Sayers mit ihrem Helden Lord Peter Wimsey. Deswegen bin ich wahrscheinlich so anglophil geworden. Und aus dieser Serie, ich mag nicht all ihre Bücher, es wäre Quatsch zu sagen, jedes ist, aber aus ihrer Serie würde ich für den heutigen Abend doch Aufruhr in Oxford wählen, weil es da um ihre eigenen Erlebnisse an der Uni ging. Sie hat ja an einer, damals waren das nur Frauen, es gab noch Frauenunis, studiert. Und dort passiert ein Kriminalfall, kein Mord, aber ein Kriminalfall, der so spannend ist, dass man das einfach lesen muss. Und es gibt eben natürlich auch Liebe, Lord Peter, Harriet Vane. Und ich verrate mal, es gibt ein Happy End. Also da ist alles dabei, was man in einem guten Krimi haben möchte, finde ich. Das war Buch 1. Soll ich gleich zu Buch 2 übergehen?
Bitte, ich bin schon sehr gespannt.
Wenn ich nicht Krimis lese, was ich eigentlich immer und rund um die Uhr mache, weil ich vor allem auch in der Glauser-Jury sehr oft bin, jedes zweite Jahr.
Glauser, erklären wir nochmal ganz kurz. Glauser ist der Preis, der auf der Kriminale vergeben wird für die besten Kriminalromane des Jahres in verschiedenen Kategorien. Gibt immer einen Glauser, benannt nach Friedrich Glauser, dem Krimi-Autor.
Sehr gut. Vorbildlich.
So.
Genau. Und also, da bin ich gerne mal auch in der Romanjury oder Debütjury und da liest man bis zu 350, 400 Büchern im Jahr. Also da bleibt nicht viel Zeit zum Genusslesen. Und wenn ich mal Genuss lese außerhalb von Krimi, dann sind das meistens Biografien. Die allerschönste Biografie, die ich je in der Hand hatte, nicht unbedingt wegen des Inhalts, wegen dem auch, war die Biografie über Audrey Hepburn, erschienen bei Schwarzkopf und Schwarzkopf. Ein Riesenbuch mit super Fotos. Der Sohn Sean Farrar hat da mitgearbeitet. Da waren Fotos dabei, die hat man noch nie gesehen. Aber das Tollste war, da gab es so Einschübe mit Memorabilia aus dem Leben von Audrey Hepburn. Ihre Einkaufsliste, ein Brief von Cary Grant an sie. Also natürlich nicht das Original, alles Kopien. Toll. Aber so liebevoll gemacht. Das, man hatte wirklich das Gefühl, so auf du und du mit Audrey. Oh, ich habe es geliebt. Teures Buch, aber jeden Cent wert. Das war das zweite Buch. Das dritte Buch. Abgesehen von den 8, dem Krimi-Camp, war ich letztes Jahr auf einem Schreibcamp. Du wirst es wissen, du warst dabei. Da war aber, also neben ganz vielen tollen anderen Leuten, Romy Völk, Simone Buchholz, ich kann nicht alle nennen, war ein Mann dabei, der mein Leben verändert hat, Till Räther. Till ist Krimi-Kollege aus Hamburg, naja, eigentlich ist er Journalist, aber er schreibt eben auch Krimis. Und er hat mir in diesem Schreibcamp erzählt, weißt du was, David Sedaris, der signiert jedes Buch anders. Jede einzelne Unterschrift von ihm ist ein Unikat. Mal malt er was rein, dann zitiert er irgendeinen Aphorismus. Und das fand ich so klasse, dass ich mir das Buch Calypso gekauft habe von David Sedaris. Ist im Übrigen auch autobiografisch, also insofern war ich sehr glücklich. Und wie es der Zufall will, obwohl ich denke, es gibt keine Zufälle, war der kurz danach bei der Frankfurter Buchmesse leibhaftig zugegen, David Sedaris. Ich bin natürlich hin und natürlich habe ich mir mein Buch Calypso von ihm signieren lassen. Er hat meinen Hinterkopf gemalt. Und ich fand das so toll, dass ich mir vorgenommen habe, von nun an meine Bücher, seitdem zeichne ich auch immer was rein, wenn ich signiere. Und ich möchte immer mehr dahin kommen, dass wirklich auch jede Unterschrift von mir was Eigenes hat, damit jeder sagen kann, das hat sie nur für mich gemacht.
Um noch mal ganz kurz auf die Schnüffelschwestern zurückzukommen. In diesen Büchern gibt es ja auch eine Ratgeberkolumne. Was ich ganz herrlich finde, weil da gibt es dann Ehefrauen, die sagen, mein Mann sagt, ich bin zu dick geworden oder also so diese alltäglichen Kummerkastendinge. Das liest sich immer so ein bisschen so, als hättest du das auch mal beruflich gemacht.
Ja, genau, gerade ich kann
unter
dann,
Pseudonym.
Unter Pseudonym. Ich kann null Ratschläge geben, ich bin furchtbar im Ratschlag, aber ich liebe das zu lesen. Und ich stelle mir immer sehr amüsiert vor, wie Conny, eine meiner beiden Schwestern, morgens mit ihrem Laptop noch im Bett sitzt und den Menschen Ratschläge gibt, die sie überhaupt nicht geben kann, weil die Frau war nie verheiratet. Ja. Und sie gibt ja gern verheirateten Frauen auch mal einen Tipp. Ja, da reagiere ich mich auch so ein bisschen ab. Und das ist ja eben das Schöne bei meinen Büchern über die Schnüffelschwestern, geht es ja nicht nur um Mord und Totschlag, sondern auch um das Thema Altern.
Ja.
Und ich persönlich denke immer, 60 ist das neue 48.
Ja.
Wenn ich mich so im Spiegel anschaue, bin ich da überzeugt. Aber das ist ja nicht so.
Das ja, aber was ja erstaunlich ist, wenn du auch den Auftrag bekommen hast, was über einen älteren Mann zum Beispiel zu schreiben, warum das so besonders ist. Weil wenn man sich mal zum Beispiel die Fernsehkrimis anguckt, Derek war kein 20-Jähriger, Columbo war nicht 35. Also eigentlich ist das doch geprägt auch von dieser Generation.
Ja, wir Älteren
Miss
sind
Marple.
Dadurch. Wir sind, ja, aber das ist eben eine andere Generation. Die heutigen Detektive sind ja alle jung und smart und gerade in Fernsehserien stöckeln die Kommissarinnen auch gern mal auf High Heels zum Tatort. Also das ist ja schon auch noch meine Welt. Ich sehe das gerne. Aber wenn ich selber schreibe, dann über das, was ich auch am eigenen Leib erlebe. Und ja, man muss ja irgendwann muss man auch mal sagen können, okay, ich bin jetzt alt. Ich weiß, meine Mutter hat mit 80 noch gesagt, ins Heim geht sie nie. Sie geht nicht zu den alten Leuten.
Meine Oma hat auch gesagt, sie setzt die Brille nicht auf, wenn sie aus dem Haus geht, weil sie dann so alt aussieht.
Aber das ist es. Und das darf ich noch zum Schreibcamp kurz was sagen.
Ja, aber ja.
Also ich, die ich mich innerlich noch für 48 gehalten habe bis zum letzten Sommer, Krimicamp, die 8. Wir haben das Theaterstück geschrieben und sind dann, als wir fertig waren, wollten wir uns belohnen. Wir waren am Rhein und wir haben gesagt, wir gönnen uns mit der Lorelei-Linie einen Ausflug zur Lorelei. Und ich trete an den Schalter, wo man die Tickets bekommt und habe noch nichts gesagt, kein Hallo, kein Grüß Gott. Da sagt der Typ hinterm Schalter zu mir, wir geben keinen Seniorenrabatt. Und wenn du das hörst, dann musst du dir einfach eingestehen, okay, ich bin jetzt alt. Und das will ich in diesen Schnüffelschwesternbüchern, kommt das auch rüber. Und Conny ist ja diejenige, die nicht altern will. Die trägt immer noch hautenge Kleider und verliebt sich reihenweise in die falschen Kerle. Und Kriemhild ist eher die, die sagt, ich war jung, es war schön, es ist abgehakt. Jetzt kommt auf zu neuen Ufern.
Also das ist sozusagen die zweigeteilte Tatjana, die da spricht.
Genau, und ich glaube, wir tragen das alle in uns. Also so richtig gerne alt werden, wer will das schon? Ich wollte als Kind wirklich immer gerne Miss Marple sein, und zwar die Margaret Rutherford-Version aus den Filmen. Und jetzt bin ich in dem Alter, in dem sie war, als sie den ersten Film gedreht hat, und finde es eben nicht so lustig, dass die Schwerkraft jetzt die Herrschaft über meinen Körper übernommen hat. Und trotzdem, ja, Leben geht weiter und es gibt auch im Alter noch viel Schönes zu erleben.
Zum Beispiel kann man ja auch im Alter noch lesen, was ja schon mal toll ist. Ich weiß, dass du einen irren Kontakt hast zu deiner Leserschaft, zu deinen Fans über die sozialen Netzwerke. Du bist eben auch viel unterwegs auf Lesungen. Diese Resonanz, die du da bekommst von den Leserinnen, wie wichtig ist das? Was ziehst du daraus?
Es ist total wichtig. Also ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich bin ja eigentlich schüchtern. Man sieht es mir nicht an, das ist mir schon klar. Aber ich bin wirklich, das kostet mich so eine Überwindung und eine Kraft, vor Menschen zu treten. Und gleichzeitig, wenn dann der Funke überspringt, denke ich oft, was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht. Da sind Menschen, die das, was ich geschrieben habe, mögen. Und das beflügelt mich natürlich, weiterzumachen. Und das Allerschönste, weil ich ja selber auch lange Zeit schwer krank war, ist, wenn Leute aus dem Krankenhaus schreiben, ich lese gerade die Schnüffelschwestern, Band 1, habe mich so amüsiert, habe eine Stunde lang nicht an meine Krankheit gedacht. Mhm. Also besseres Kompliment gibt es gar nicht. Gut, ich würde gern auch viele Bücher verkaufen, verstehen wir uns nicht miss. aber das, ich könnte ewig so weitermachen.
Du bist zum Beispiel ja auch auf einer Kreuzfahrt gewesen. Es gibt ja viele, die sagen, der Blick aufs Meer inspiriert mich. Brauchst du die Berge? Brauchst du eine Bausparkasse, auf die du gucken kannst? Was brauchst du denn, damit es richtig flutscht beim Schreiben?
Meine Mutter kommt ja aus Norddeutschland und ohne Meer kann ich nicht. Ich bin jedes Jahr einmal am Meer. Wenn ich es mir leisten könnte, da zu wohnen, würde ich es auch tun. Das ist ohne Meer, ich weiß nicht. Das Meer und ich, wir sind eins. Und ich hatte lange, als Kind hatte ich immer Albträume. Ich würde im Meer ertrinken, ich weiß gar nicht woher. Trotzdem, ich habe keine Angst vorm Wasser.
Was für eine irre Geschichte. In der Bahn geboren.
Wahrscheinlich dann auf dem Kreuzfahrtschiff habe ich mich wieder an die Träume meiner Kindheit erinnert. Das wäre schön. Im Zug geboren, genau. Auf dem Schiff untergegangen. Aber nee, es gibt mich noch.
Und wenn du auf Reisen bist, du hast gerade schon gesagt, wenn du in dieser Jury bist, zum Beispiel für den Glauser, dann musst du wahnsinnig viel lesen. Das sind deine Bücher, die auch auf Papier kommen, zum großen Teil. Aber wenn du so viel unterwegs bist und der Koffer klein, Gepäck nur schwarz, damit man eben weniger Klamotten braucht, dann Papier oder hast du auch einen E-Reader?
Ich lese meine Bücher unterwegs auf dem Handy, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nicht ganz so komfortabel, aber es ist einfach praktisch für mich. Ich würde mir auch wünschen, dass gerade für Jurys die Verlage die Bücher als E-Book schicken würden, weil das ist irre. Und ich bin ja jetzt eine alte Frau unter Brücken. So viele Bücher kann ich einfach nicht mehr mitnehmen. Also Genuss lesen bedeutet für mich tatsächlich noch was in der Hand zu haben, was zu riechen, umzublättern, in die Bücher reinmalen. Aber wenn ich unterwegs bin, nur noch auf dem Handy.
Und gibt es einen Punkt, wo du sagst, da lese ich jetzt nicht weiter? Weil gerade wenn man dann so gezwungen ist, so viele Bücher zu lesen für so eine Jury und du schon gesagt hast, aus Genuss lesen ist dann manchmal schwierig. Aber wenn du dann was liest, gibt es einen Punkt, wo du sagst, also das gefällt mir nun so wenig, also ich gebe ihm 40 Seiten, ich gebe ihm 70 Seiten oder bist du noch 10 Seiten raus?
Du meinst jetzt privat, ja. Ob ich das privat denke? Ja, und sogar noch sehr viel schneller, als wenn ich in der Jury bin. Wenn mich ein Buch nicht anspricht, dann war es das. Was ich aber tatsächlich mache, privat als Mensch, ein paar Jahre später ein Buch nochmal zur Hand zu nehmen, weil ich denke, ich habe mich verändert. Vielleicht auch meine Einstellung zu dem Buch. Also ich sage nie, das war furchtbar, sondern ich warte einfach mal ab, was sich da noch tut. Aber ja, also da muss was überspringen, sonst lese ich nicht zu Ende.
Und was wir auch nochmal sagen müssen, ist jetzt, man kann die Schnüffelschwestern auch einfach jetzt mit dem aktuellen Band beginnen. Man versteht alles, weil es nebenbei nochmal so ein bisschen erklärt wird, wo die beiden herkommen und wie die zueinander stehen. Man muss nicht beim ersten anfangen, aber es ist natürlich am allerschönsten. Conny und Kriemhild sind gerade wieder mit dem neuesten Fall unterwegs. Manche mögen es tot. Eine Geisterkrimödie ohne Geist. Gerade erschienen und mehr Tatjana Kruse gibt es zum Beispiel bei Twitter unter Krimi Kruse. Und die Buchliste, auch mit Tatjanas Tipps, gibt es natürlich wie immer auf anja-görz.de. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du hier warst.
Ich danke, es hat Spaß gemacht.
Die Schreibenden von Anja Görz.